Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. In unserer heutigen Folge sprechen wir über eine vielseits geliebte chemische Substanz, die uns wach macht und dabei nicht ohne Nebenwirkungen bleibt, das Koffein. Kaffee am Morgen, Cola zum Mittag und ein Energy Drink auf der Party am Abend. Koffein begleitet viele von uns durch den Alltag. Aber was genau ist Koffein eigentlich? Warum macht uns Koffein wacher und wie lange hält dieser Effekt an? Und ist ein zu viel an Koffein vielleicht sogar riskant? Mit Lebensmittelchemiker Professor Thomas Jähnle sprechen wir heute über die Wirkung von Koffein, darüber, in welchen Lebensmitteln es steckt, welche Mengen wir bedenkenlos zu uns nehmen können, und natürlich schauen wir uns auch einige der Mythen rund um Kaffee und Co. ganz genau an. Wir, das sind wie immer Studentin Jule Wendig und ich, Per Kittel, Dezernent am Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Insofern, wie gehabt, hallo Thomas, hallo Jule.
Hallo Per, hallo Jule.
Hallo.
Thomas, die Bezeichnung und Wirkung von Koffein kennt, glaube ich, irgendwie jeder, aber was wissenschaftlich dahinter steckt, wissen wohl die wenigsten. Vielleicht kannst du uns zum Einstieg erstmal ein paar Grundlagen erläutern.
Also aus chemischer Sicht ist Koffein ein Methylxanthin und es gehört wiederum zur Gruppe der sogenannten Alkaloide. Und diese Alkaloide wiederum, das sind eine große Klasse an natürlich vorkommenden stickstoffhaltigen Verbindungen, die überwiegend von Pflanzen gebildet werden und dann häufig auch eine ausgeprägte biologische Wirkung besitzen. Da gehört zum Beispiel auch das Nikotin dazu, das Morphin und auch das Kokain, alles das sind Alkaloide. Und viele dieser Alkaloide, und das gilt jetzt auch fürs Koffein, die werden von den Pflanzen als Abwehrstoffe produziert, als Abwehrstoffe gegen Fressfeinde oder gegen Mikroorganismen. So, beim Koffein ist es jetzt so, dass es in der Natur recht verbreitet ist. Es kommt natürlicherweise, glaube ich, in so über 60 verschiedenen Pflanzenarten vor. Für unseren wichtigsten natürlich Kaffee, Tee, Kakaobohnen, Guarana-Samen. Und das Besondere ist jetzt am Koffein aus lebensmittelchemischer Sicht, dass es ja neben dem Alkohol wahrscheinlich die wichtigste vom Menschen über Lebensmittel aufgenommene psychoaktive Substanz ist. Aber im Unterschied jetzt zum Alkohol hat Koffein keinen Nährwert im Sinne von Kalorien. Das heißt, es liefert keine Energie als Molekül. Es wird letztlich nur wegen seiner psychoaktiven, also seiner stimulierenden Wirkung auf das zentrale Nervensystem konsumiert.
Seit wann nehmen Menschen denn bewusst Koffein zu sich?
Also ziemlich lange, tatsächlich vermutlich schon seit mehreren tausend Jahren. Der älteste gut belegte Konsum, der stammt aus China. Da hat man Tee wahrscheinlich schon so rund 3000 vor Christus getrunken. Und zum Kaffee, da gibt es eine bekannte Legende, da sollen so etwa im 9. Jahrhundert nach Christus in Äthiopien Hirten von Ziegen festgestellt haben, dass ihre Tiere nach dem Fressen von Kaffeekirschen ja ungewöhnlich aktiv und unruhig wurden. Die haben angeblich sogar herumgetanzt. Und diese Legende der tanzenden Ziegen, die wird dann sehr oft erzählt, wenn es jetzt um die Entdeckung des Kaffees geht. Ja, und tatsächlich verbreitete sich dann der Kaffee von Nordafrika aus über die arabische Welt. Und so ab dem 15. Jahrhundert wurde er dann im Nahen Osten tatsächlich auch zu einem Bestandteil der Alltagskultur. Nach Mitteleuropa kam dann der Kaffee und damit natürlich auch das Koffein dann im 17. Jahrhundert. Das war zuerst so ein richtiges Luxusgut. Die ersten Kaffeehäuser, die entstanden dann so Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts. Ja, und ab dieser Zeit wurde dann Kaffee auch bei uns ein, Alltagsgetränk. Und damit hat auch das Koffein dann so seine allgemeine Bedeutung erhalten. Und wenn man es heute anguckt, dann ist Kaffee und Tee, sind es die beiden meist konsumierten Getränke überhaupt. Nach Wasser ist Tee die Nummer zwei und dann kommt schon der Kaffee. Und diese beiden sind dann weit vor Softdrinks oder alkoholischen Getränken.
Soll nicht sogar Goethe etwas mit der Entdeckung des Koffeins zu tun haben?
Ja, da gibt es tatsächlich, oder sagen wir, da soll es tatsächlich einen Zusammenhang geben. Goethe selbst war ja sehr wissenschaftlich interessiert, aber er hat das Koffein jetzt nicht selbst entdeckt, aber er soll die Forschung dazu gewissermaßen angeregt haben. Und zwar war der befreundet mit einem Chemiker namens Runge und dem soll er mal eine Probe von Kaffeebohnen gegeben haben, so mit der Bitte, untersuch doch mal, was da drin ist, weil es immer so, wenn ich nach dem Kaffeetrinken immer so aufgeregt werde oder so. Ja, und der Runge, der hat dann auch tatsächlich erstmals das Koffein in Reinform aus dem Kaffee isoliert. Das war 1820. Ohne aber die chemische Struktur zu klären, die wurde dann erst später aufgeklärt, und zwar Ende des 19. Jahrhunderts, und zwar von einem jetzt in der Chemie ganz berühmten Chemiker, der war auch Nobelpreisträger, der Emil Fischer, der hat erstmals eine Synthese für Koffein entwickelt und damit dann die Struktur zweifelsfrei belegt.
Hat er den Nobelpreis dann für das Entdecken des Koffeins bekommen?
Ja, nicht so, nicht ganz fürs Koffein oder sagen wir besser, nicht nur für das Koffein. Der erhielt den Nobelpreis für Chemie 1902, aber jetzt nicht speziell für die Strukturaufklärung vom Koffein, sondern für allgemeine Arbeiten zur Chemie von Zuckern und von Purinen. Und zu dieser Gruppe gehört eben auch das Koffein. Ja, vielleicht mal ganz nebenbei bei der Gelegenheit, Emil Fischer, der gilt als einer der Begründer der modernen organischen Chemie, der hat eine ganze Reihe von Synthesearbeiten gemacht, insbesondere so die räumliche Struktur von Verbindungen diskutiert. Und all diese Untersuchungen von ihm, die beruhten auf der Untersuchung von Lebensmitteln, von Lebensmittelinhaltsstoffen. Und ganz nebenbei, wenn Sie es die Kolleginnen und Kollegen aus der organischen Chemie auch nicht so gerne hören, Emil Fischer war zwar der Begründer der organischen Chemie, aber eigentlich ein Lebensmittelchemiker.
Gut, damit perfekt zurück zur Lebensmittelchemie und dem heutigen Thema, dem Koffein. In welchen Lebensmitteln ist denn jetzt wie viel Koffein enthalten?
Ja, also die wichtigsten Quellen sind tatsächlich Kaffee und Tee. Wobei man da jetzt vielleicht noch betonen muss, manche Leute sagen ja, das Tein ist im Tee und das Koffein ist im Kaffee. Tatsächlich sind beide Substanzen ein und dasselbe, also auch im Tee ist Koffein drin. Und das Kaffeegetränk, da hat man dann so je nach Zubereitung, da kann das ziemlich variieren, um vielleicht mal ein paar Zahlen zu nennen. So ein Espresso, der enthält vielleicht so 60 bis 80 Milligramm in einer Tasse an Koffein. Eine Tasse Filterkaffee, da ist mehr drin, vielleicht so 80 bis 120 Milligramm Koffein. Beim Tee ist der Koffeingehalt geringer. Schwarzer Tee, der kommt pro Tasse mal gerechnet auf vielleicht so 40 bis 60 Milligramm. Grüner Tee hat noch ein bisschen weniger, 20 bis 40 Milligramm pro Tasse. Ja, neben Kaffee und Tee sind dann heute auch Energy Drinks eine wichtige Quelle fürs Koffein. Wenn man da jetzt mal so eine Dose von 250 Milliliter nimmt, dann sind da vielleicht so 80 Milligramm drin. Das entspricht ungefähr einer starken Tasse Kaffee. Cola, weiß man auch, dass da Koffein drin ist, allerdings deutlich weniger jetzt als im Kaffee. So eine Dose Cola, so mit 330 Millilitern, da kommt man vielleicht so auf 20 bis 40 Milligramm, also eine Dose. Cola ist ungefähr eine halbe Tasse Kaffee. Und dann gibt es noch andere Lebensmittel, wie wir in unserer Schokolade-Folge besprochen haben, ist auch in Schokolade ein bisschen Koffein drin. Da sind es dann vielleicht so 10 bis 20 Milligramm pro 50 Gramm Schokolade. Das macht aber dann für die tatsächliche Koffeinzufuhr nicht so sehr viel aus.
Okay, dann vielleicht noch ein bisschen genauer. Warum hängt denn jetzt der Koffeingehalt von Kaffee von der Zubereitungsart ab?
Ja, das hängt letztlich natürlich primär von der Menge ab, ist klar, und von dem Mahlgrad. Also je feiner gemahlen, umso mehr wird dann extrahiert. Aber das Wichtigste ist die Kontaktzeit zwischen dem Wasser und dem Kaffeepulver. Und da unterscheiden sich halt die verschiedenen Kaffeezubereitungsarten. Jetzt wird so ein Espresso eigentlich sehr fein gemahlen, aber halt dann unter Druck mit Wasser nur sehr kurz extrahiert. Das heißt, das Wasser kommt nur ganz kurz mit dem Kaffee zusammen und darum hat eben eine Tasse Espresso nur vielleicht so 60 Milligramm Koffein. Beim Filterkaffee, da dauert es viel länger. Da steht ja das Wasser dann längere Zeit sozusagen im Filter, hat mehr Kontakt und längere Zeit Kontakt mit dem Kaffee. Und dadurch kommt man dann bei einer Tasse Filterkaffee auf vielleicht so 80 bis vielleicht sogar über 100 Milligramm. Also fast das Doppelte wie eine Tasse Espresso. Das gilt auch für diese momentan sehr aktuellen French Press Arten der Zubereitung. Da gießt man ja das Kaffeepulver direkt mit dem Wasser auf und drückt dann hinterher den Kaffee so weg. Da ist die Kontaktzeit ebenfalls sehr lange. Da kommt man dann pro Tasse auf deutlich über 100 Milligramm unter Umständen. Und dieser momentan auch sehr, trendige Cold Brew, da wird dann der Kaffee sogar über mehrere Stunden extrahiert und dann kann dann eine Tasse vielleicht sogar bis zu 200 Milligramm eben pro 200 Milliliter Flüssigkeit enthalten.
Und wie ist das beim Tee? Also wir hatten heute Morgen beim Frühstück Diskussion, dass bei schwarzem Tee ein kurzgezogener Tee sehr munter macht und ein langgezogener Tee beruhigt. Kann das denn stimmen?
Ja, das hört man ziemlich oft, aber ganz korrekt ist es eigentlich so nicht. Denn auch beim Tee, da hängt der Koffeingehalt stark von der Ziehzeit ab. Und je länger man ihn ziehen lässt, umso mehr Koffein ist drin. Wenn man jetzt einen Tee kurz ziehen lässt, vielleicht so 2 bis 3 Minuten, dann hat der vielleicht so 20 bis 40 Milligramm. Wenn man dann 5, 6, 7 Minuten ziehen lässt oder so, dann sind es vielleicht bis zu 60 Milligramm. Jetzt der Eindruck, dass ein lange gezogener Tee, beruhigend wirkt, der hat einen anderen Hintergrund. Denn je länger man den Tee ziehen lässt, umso mehr lösen sich dann sogenannte Gerbstoffe, Tannine aus dem Tee. Das merkt man, weil der Tee dann bitterer schmeckt. Und diese Tannine, die können die Aufnahme des Koffeins im Körper verzögern, sodass zwar mehr Koffein eigentlich drin ist, aber die Wirkung vom Koffein dann im Körper langsamer und weniger intensiv wahrgenommen wird. Also eine beruhigende Wirkung ist es nicht. Der Tee macht sozusagen einfach nur weniger munter, so kann man es vielleicht ausdrücken.
Dann bleiben wir doch mal bei der Wirkung. Also wie wirkt Koffein denn jetzt genau im Körper? Woher kommt, dass ich mich wacher fühle?
Also Koffein wirkt im Gehirn, indem es die sogenannten Adenosinrezeptoren blockiert. Koffein ist aus biochemischer Sicht ein sogenannter Adenosin-Antagonist. Das heißt, es unterdrückt die Wirkung vom Adenosin. Jetzt muss man ein bisschen ausholen und vielleicht ganz kurz erläutern, wenn ich darauf, was Adenosin ist. Das Adenosin, das entsteht bei uns im Körper immer dann, wenn wir Energie verbrauchen. Man kennt vielleicht aus der Chemie oder aus dem Biounterricht das ATP, Adenosintriphosphat, das ist so unser Energiespeicher in den Zellen. Und dieser Energiespeicher, der wird im Laufe des Tages abgebaut und dabei sammelt sich dann das Adenosin im Gehirn an. Das bindet dann an bestimmte Rezeptoren und signalisiert dem Gehirn dann gewissermaßen abends, wenn man so sagen darf, Achtung, das ATP geht aus, der Sprit sozusagen geht aus, der Körper muss also ruhiger werden. Und so signalisiert dann dieses Adenosin über seine Rezeptoren, dass der Körper ja heruntergefahren wird, dass die Nervenzellen heruntergefahren werden, die Signalweiterleitung langsamer wird, wir also müde werden. So, und genau da greift jetzt das Koffein an. Es ähnelt dem Adenosin strukturell, bindet also auch an diese Rezeptoren, aktiviert sie aber nicht. Man spricht von einem, wie gesagt, kompetitiven Antagonisten. Es blockiert also gewissermaßen die Wirkung vom Adenosin und damit fällt, wenn man so will, die Bremse des Adenosins im Nervensystem weg. Und die Folge ist jetzt, dass die neuronale Aktivität, wie man sagt, gesteigert wird. Neurotransmitter, man kennt vielleicht Noradrenalin, Adrenalin, Dopamin, die werden jetzt verstärkt freigesetzt. Es erregt dann ebenfalls den Körper. Das sympathische Nervensystem wird angeregt und entsprechend wird dann eben dieses typische, wenn die typischen Effekte des Koffeins deutlich, wir fühlen uns wacher, wir reagieren schneller, die Herzfrequenz wird gesteigert, der Blutdruck wird gesteigert unter Umständen. Also kurz gesagt, Koffein macht uns eigentlich nicht wach, es verhindert nur, dass wir durch das Adenosin müde werden.
Und wie schnell setzt jetzt die Wirkung ein, beziehungsweise wie lange hält sie auch an?
Also Koffein wird nach dem Konsum relativ schnell über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen. Also die ersten Effekte, die spürt man dann vielleicht schon so nach einer Viertelstunde oder so. Und die maximale Konzentration im Blut, die hat man dann nach so 30 bis 60 Minuten. Jetzt geht aber auch der Abbau des Koffeins dann ganz schnell los. Das passiert in der Leber. Die Leber ist ja hauptsächlich zuständig für solche ja, Entgiftungsmechanismen. Und da gibt es bestimmte Enzyme, die heißen, Achtung, Cytochrom P450-Enzyme. Die kürzt man ab. In dem Fall ist es das CYP1A2. Das ist ein ganz wichtiges Enzym, weil das ein Enzym ist, was auch andere Stoffe abbaut und entsprechend relevant ist jetzt für den Abbau des Koffeins. Und wie lange jetzt das Koffein im Körper bleibt, das hängt jetzt eben von dieser Enzymaktivität ab. So bei gesunden Erwachsenen, da ist die Halbwertszeit, also die Zeit, die man braucht, bis das Koffein zur Hälfte weg ist, die ist vielleicht so 3 bis 5 Stunden oder so. Aber wie gesagt, da gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Genetische Faktoren zum Beispiel bestimmen die Aktivität dieses CYP1A2-Enzyms. Es gibt sozusagen schnelle und langsame Metabolisierer von Natur aus. Dann können verschiedene andere Faktoren eine Rolle spielen. Rauchen zum Beispiel beschleunigt den Abbau. Hormone, also beispielsweise während der Schwangerschaft produziert, die können diese Aktivität dann deutlich verlangsamen und damit die Halbwertszeit verlängern. Auch Medikamente können das, sodass dann unter Umständen das Koffein 8 Stunden und noch länger im Körper bleibt.
Auf Social Media wird ganz oft behauptet, dass Koffein am Morgen den Cortisolspiegel steigen lässt. Ist das wahr und vielleicht in dem Zuge, was ist dieses Cortisol eigentlich?
Ja, Cortisol kennt man vielleicht oft unter dem Begriff eines Stresshormons, ist eigentlich immer so ein bisschen negativ belegt, aber tatsächlich hat Cortisol eine ganz wichtige Rolle. Das ist ein körpereigenes Hormon, was in der Nebennierenrinde gebildet wird und es spielt eine ganz wichtige Rolle im Energiestoffwechsel. Also es hilft dem Körper, Energie bereitzustellen, so kann man es vielleicht sagen. Gleichzeitig unterliegt dieses Cortisol einem Tag-Nacht-Rhythmus. Morgens, so kurz nach dem Aufwachen, ist der Spiegel dann automatisch am höchsten. Wir werden ja vorbereitet für den aktiven Tag sozusagen. Und genau da entsteht jetzt so ein bisschen das Missverständnis. Das Koffein kann zwar über die Aktivierung des Nervensystems, was wir gerade beschrieben haben, ganz kurzfristig dazu führen, dass das Cortisol etwas erhöht ausgeschüttet wird. Das ist vor allen Dingen bei Menschen, die wenig oder unregelmäßig Koffein konsumieren. Der Anstieg ist aber im Vergleich zu dem, was wir normalerweise eh haben, morgens als Cortisolanstieg eher gering. Also zusammengefasst, der Cortisolspiegel ist morgens eh schon so hoch und das Koffein verändert dann diesen Spiegel eigentlich nur relativ gering. Und bei regelmäßigem Kaffeekonsum spielt dieser Mini-Anstieg induziert durch das Koffein eigentlich eh keine Rolle mehr.
Aber wenn Cortisol jetzt ein Stresshormon ist, verstärkt dann das nicht einfach unseren Stress?
Ja, das könnte man so vermuten natürlich, wobei, wie gesagt, der Anstieg relativ gering ist. Und dieser Begriff Cortisol als Stresshormon, der kommt eigentlich daher, dass es erst dann sozusagen zum Stresshormon wird, wenn es überproportional viel ausgeschüttet wird, also bei starkem körperlichen oder bei psychischem Stress. Da wird dann eben, wenn man permanent unter Zeitdruck ist oder wenn man Schlafmangel hat oder vielleicht bestimmte Krankheiten noch hat, da wird dann verstärkt Cortisol freigesetzt und da spricht man dann eben von einer gewissermaßen Überaktivierung des Körpers und eben von einer Stressreaktion. Also nochmal, Koffein kann zwar ein bisschen den Cortisolspiegel beeinflussen, aber weder die Vorstellung, dass es morgendlich dann den Cortisolspiegel hochpusht oder dass es dann gar Stress macht, das ist wissenschaftlich nicht haltbar.
Jetzt haben wir ja gehört, dass Koffein eine psychoaktive Substanz ist, also eine Art Droge. Wie sieht es denn jetzt mit dem Suchtpotenzial aus? Also macht Koffein süchtig?
Ja, also streng genommen kann Koffein tatsächlich zu einer gewissen Form von Abhängigkeit führen. Vielleicht kennt ihr das sogar aus eigener Erfahrung. Allerdings hat Koffein jetzt im Vergleich zu anderen psychoaktiven Substanzen, also zum Beispiel Alkohol oder Nikotin oder so, ein relativ geringes Suchtpotenzial. Man kennt also beim Koffein jetzt keine ausgeprägte psychische Abhängigkeit oder einen Kontrollverlust, wenn man zu viel Koffein zu sich genommen hat oder so. Was aber vorkommt beim Koffein, ist eine physische Gewöhnung. Der Körper passt sich an eine regelmäßige Koffeinzufuhr an. Wenn man dann plötzlich mal darauf verzichtet, also meinetwegen mal einen Tag keinen Kaffee trinkt oder so, dann können tatsächlich sowas wie Entzugssymptome auftreten. Das ist dann zum Beispiel so Kopfschmerzen, Müdigkeit, Reizbarkeit oder so. Das beginnt dann möglicherweise so nach 12 bis 24 Stunden und klingt dann aber relativ schnell wieder ab. Also man kann sich vom Kaffee dann oder vom Koffein relativ schnell wieder entwöhnen, wenn man so will.
Und wie sieht das mit allgemeinen Nebenwirkungen von Koffein aus?
Ja, so in moderaten Mengen, wobei wir natürlich hinterher vielleicht nur diskutieren müssen, was moderat ist. Da wird Koffein eigentlich von den meisten Menschen gut vertragen. Die verträgliche Menge, die kann, wie wir es ja gerade beschrieben haben, von Mensch zu Mensch ziemlich unterschiedlich sein. Wenn man aber jetzt einen zu hohen oder vielleicht sogar zu schnellen Konsum macht, also eine Überdosis, wenn man so will, dann kann Koffein tatsächlich auch unerwünschte Nebenwirkungen haben. Dazu gehören dann ja Nervosität, Unruhe, Zittern, ein beschleunigter Herzschlag oder so. Es kann auch der Blutdruck unter Umständen kurzfristig erhöht werden, auch Magenbeschwerden können auftreten. Ich darf vielleicht mal aus eigener Erfahrung erzählen, ich hatte gestern tatsächlich so eine Überdosis Koffein. Wir hatten also zwei ziemlich langweilige Meetings und da habe ich dann in 2 Stunden ungefähr 3 Tassen Kaffee getrunken und da habe ich es dann hinterher tatsächlich gemerkt. Also es waren tatsächlich dann so, wenn man so will, so eine Überdosierung Koffein, das waren vielleicht insgesamt 250, 300 Milligramm und das war dann doch ein bisschen too much, wenn ich so sagen darf.
Ich selber versuche nach 16 Uhr gar kein Koffein mehr zu trinken, schon gar nicht abends. Gibt es andere, die machen das anders? Ich habe einfach Angst, dass ich nicht mehr schlafen kann. Ist da was dran?
Ja, da ist tatsächlich was dran und da kommt es tatsächlich auch, wir wiederholen es jetzt da fast so ein bisschen, auf die individuelle Empfindlichkeit an. Wir haben ja gesagt, das Koffein hat eine Halbwertszeit von so 3 bis 5 Stunden, aber bei manchen kann es eben deutlich länger sein. Das heißt, selbst nach vielleicht 8 oder 10 Stunden ist dann immer noch Koffein im Körper gewissermaßen und das kann dann tatsächlich das körpereigene Müdigkeitssignal unterdrücken und damit dann das Einschlafen verzögern oder auch die Schlafdauer verkürzen oder die Schlafqualität beeinträchtigen. Man hat dann irgendwelche wirren Träume oder irgendwie so. Da gibt es tatsächlich Studien, die zeigen, dass es bei manchen Menschen, selbst wenn sie 6 Stunden vor dem Schlafen gehen, den letzten Kaffee sozusagen trinken, also meinetwegen Nachmittag um 4 oder so und dann um 10 ins Bett gehen, dass sie dann tatsächlich Probleme haben im Einschlafen. Allerdings gibt es da deutlich große individuelle Unterschiede. Also manche Menschen bauen das Koffein schneller ab und schlafen trotzdem problemlos, andere reagieren empfindlicher. Das Gute dabei ist, sage ich jetzt mal, das weiß ja jeder so einigermaßen. Das heißt, wer halt besonders empfindlich ist, der trinkt halt dann nach 4 oder so besser keinen Kaffee mehr. Bei mir zum Beispiel ist es so, ich kann ohne weiteres nach dem Abendessen um 8 oder so durchaus noch einen Espresso trinken und dann schlafe ich trotzdem auch sehr gut. Ich kenne aber viele Leute, die tatsächlich auch sagen, dass sie schon nachmittags keinen Kaffee mehr trinken, weil sie eben sonst dann nachts nicht mehr richtig einschlafen können.
Ja, neben den Individualitäten brauchen wir jetzt natürlich mal was Handfestes. Gibt es denn nicht irgendwie rechtlich festgelegte Höchstmengen an Koffein, die man nicht überschreiten sollte?
Also es gibt jetzt von wissenschaftlichen Institutionen, zum Beispiel der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, da gibt es jetzt keine, ich sag mal, Grenzwerte in dem Sinne, aber Richtwerte. Und die sagen eben, dass bei gesunden Erwachsenen eine Einzeldosis von 200 Milligramm als unbedenklich gilt und bis zu 400 Milligramm am Tag als sicher. So, das sind dann so über den Tag verteilt, vielleicht so 5 Tassen Kaffee oder so. Das ist also etwas, was man jetzt als bedenkenlos trinken kann. Schwangere sollten ein bisschen weniger konsumieren, vielleicht nur 200 Milligramm pro Tag. Aber das sind jetzt keine Grenzwerte im juristischen Sinne, sondern eher so Empfehlungen. Bei Kindern und Jugendlichen, da wird es vielleicht ein bisschen problematischer oder vielleicht ein bisschen wichtiger, die Aufnahmemenge zu diskutieren. Da wird eine Menge von maximal 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen. Und da kann man dann schon, wenn man jetzt nicht aufpasst, eventuell unter Umständen in problematische Aufnahmemengen kommen. Ich habe es mal ausgerechnet, wenn jetzt ein 4-jähriges Kind, ich sage es mal, 17 Kilo wiegt oder so, dann dürfte es nach diesen Empfehlungen maximal 50 Milligramm Koffein gerade so aufnehmen und es wäre dann tatsächlich 1/2 Liter Cola. Und damit merkt man dann schon, dass es bei Kindern und Jugendlichen doch ein bisschen mehr mit Vorsicht betrachtet werden muss, was man Koffein aufnimmt.
Apropos Jugendliche, das ist jetzt vor 2 Wochen richtig viral gegangen, weil eine Familie aus den USA Klage eingereicht hat, weil ihre 17-Jährige gestorben ist und wie die Familie behauptet, im Zusammenhang mit einem Energy Drink. Das Mädchen hat nämlich mindestens eine Dose pro Tag konsumiert. Hast du davon mitbekommen?
Ja, das habe ich tatsächlich mitbekommen und solche Fälle gibt es auch wirklich immer wieder mal. Aber wenn man die genauer anschaut, das weiß ich jetzt nicht in diesem speziellen Fall, aber wenn man die Fälle anschaut, dann stellt man meistens fest, dass das Menschen sind, die unter Umständen einen Herzfehler hatten oder andere Erkrankungen, die sie halt besonders sensitiv dann gegenüber dem Koffein gemacht haben. Und da kann es dann tatsächlich sein, dass man unter Umständen ab einer bestimmten Menge an Koffein tatsächlich in toxikologisch relevante Bereiche kommt. Das weiß man aber, wenn man entsprechende Empfindlichkeiten hat, vorher. Und insofern würde ich solche Berichte aus dem Internet dann immer ein bisschen vorsichtig genießen. Es gibt tatsächlich jetzt aus toxikologischer Sicht eine akut tödliche Dosis fürs Koffein, die ist aber riesenhoch bei 5 bis 10 Gramm. Das sind dann, ich weiß nicht, 10 Liter Kaffee, aber und das auf einmal oder so innerhalb weniger Minuten. Das ist natürlich völlig abwegig. Etwas problematischer jetzt aus toxikologischer Sicht sind Koffeintabletten. Die kann man ja ganz normal im Drogeriemarkt kaufen. So eine Koffeintablette, die hat dann vielleicht mal so 200 Milligramm oder so. Und da könnte es dann schon passieren, jetzt mal konstruiert, wenn man nicht aufpasst, dass dann Kinder vielleicht mehrere von denen schlucken, obwohl die extrem bitter schmecken, mal davon abgesehen. Aber theoretisch könnte man dann tatsächlich auch in den Grammbereich einer Aufnahme kommen. Und besonders aufpassen muss man halt beim Koffeinpulver. Das ist ja reines Koffein, auch das kann man frei erhältlich kaufen. Da steht dann zwar auch drauf, nicht mehr als 200 Milligramm als Einzeldosis oder so, aber da kann es dann tatsächlich, und auch da weiß ich von Todesfällen in der Rechtsmedizin, dass es da unter Umständen durch eine extreme Überdosierung tatsächlich dann zu Todesfällen kommen kann.
Ich habe gehört, dass Koffein in Kombination mit Alkohol richtig gefährlich sein soll. Wenn ich jetzt aber in eine Bar gehe, dann ist da sehr viel Alkohol in Kombination in Mixgetränken vorhanden. Am schlimmsten, auch nicht nur geschmacklich, finde ich Wodka Red Bull, überhaupt diese ganzen Energy Drinks, da hat man die Koffeinzufuhr doch gar nicht mehr unter Kontrolle.
Ja, das denkt man oft, aber ganz so extrem ist es jetzt vielleicht nicht bei den Energy Drinks, obwohl die durchaus kritisch diskutiert werden, sicherlich. So ein klassischer Energy Drink, hat man glaube ich vorhin auch erwähnt, hat so vielleicht 80 Milligramm Koffein, also wie eine Tasse Kaffee. Anders sieht es vielleicht bei diesen Energy Shots aus, die sind deutlich konzentrierter und haben dann in kleinen Volumina vielleicht auch so viel 80 Milligramm und wenn man da dann 2, 3, 4 davon trinkt, dann kommt man natürlich sehr schnell in diese kritischen Mengen und das diskutiert auch das Bundesinstitut für Risikobewertung. Das BfR warnt jetzt explizit vor gesundheitlichen Risiken dieser Energy Shots, eben vor allen Dingen bei Kindern, Jugendlichen, Schwangeren, koffeinempfindlichen Personen. Das BfR geht sogar so weit, dass es fordert, diese Energy Shots zu verbieten. So, und jetzt, was die Kombination von Koffein mit Alkohol anbelangt, also diesen von dir genannten Wodka Red Bull oder Wodka Energy oder wie immer, da kann es dann durchaus problematisch werden, denn die Situation ist die, dass das Koffein ja die ermüdende Wirkung vom Alkohol überdecken kann, ohne aber jetzt die eigentliche Wirkung vom Alkohol wirklich aufzuheben. Das heißt, man fühlt sich zwar wacher, als man eigentlich ist, obwohl die Reaktionsfähigkeit, also zum Beispiel beim Autofahren oder so, durch den Alkohol deutlich eingeschränkt ist und man trinkt dann unter Umständen mehr Alkohol, als man eigentlich wollte oder sollte, weil man eben die Wirkung nicht so spürt. Aber mal so ganz nebenbei, Wodka Red Bull gibt es jetzt heute vielleicht, aber die Idee, Alkohol und Koffein zu kombinieren, das ist jetzt nicht unbedingt eine neue Verbindung und ist auch keine Erfindung der jüngeren Generation. Da gibt es tatsächlich so Boomer-Getränke, möchte ich es mal nennen, sowas wie Irish Coffee, also Kaffeesahne und Whisky oder Pharisäer, was es sicherlich in jedem Dresdner Kaffeehaus gibt, also Sahne und Rum. Und letztlich beruhen all diese Getränke auch auf der Mischung von Kaffee, Koffein mit etwas belebender Wirkung und halt dann ganz nebenbei auch noch dann den Alkohol, der halt dann die typischen Alkoholwirkungen erreichen soll.
Die junge Generation trinkt auch wieder Kaffee und Alkohol. Auf Instagram wird jetzt Espresso Martini getrunken.
Espresso Martini, nie ausprobiert.
Ich glaube, das gab es echt in allen Generationen. Also ich kenne auch noch den Black Russian, relativ gutes Wodka einfach mit Kaffeelikör.
Ja, vielleicht kann man bei der Gelegenheit nochmal ganz kurz betonen, viele sind ja der Meinung, dass so ein Kaffee im Anschluss an viel Alkohol trinken dann die Wirkung vom Alkohol abschwächen würde, sodass man dann, was man ja tatsächlich manchmal hört, wieder Auto fahren kann oder so. Aber davor kann man, ich warne ungern, aber hier würde ich echt davor warnen, denn Koffein oder Kaffee macht jetzt definitiv nicht nüchtern. Das muss man tatsächlich, egal was man jetzt trinkt, immer im Hinterkopf behalten.
Ja, lass uns doch vielleicht wieder zurückkommen zum eigentlichen Thema, dem Koffein. Ja, schließlich wollen wir auch keine Werbung für alkoholische Getränke machen. Gibt es denn jetzt für das Koffein rechtliche Regelungen bzw. Kennzeichnungspflichten, um da besonders empfindliche Menschen zu schützen?
Ja, da gibt es tatsächlich in der EU klare rechtliche Regelungen. Und zwar müssen jetzt Getränke mit einem erhöhten Koffeingehalt gekennzeichnet werden. Da ist die Grenze 150 Milligramm pro Liter. Und ab diesem Gehalt ist dann der Hinweis erhöhter Koffeingehalt notwendig. Das muss dann draufstehen auf der Packung. Und zusätzlich muss auf dem Etikett noch so ein Warnhinweis stehen, nämlich, ich zitiere, für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. Ja, und außerdem muss man dann den echten Koffeingehalt in Milligramm pro 100 Milliliter angeben. Und auf die Art und Weise können dann eben Verbraucherinnen und Verbraucher einigermaßen gut einschätzen, wie viel Koffein sie tatsächlich aufnehmen können. Allerdings gelten dann diese Regelungen für Kaffee und Tee nicht, obwohl die unter Umständen deutlich mehr als die 150 Milligramm pro Liter haben, weil da die Menge halt sehr stark, wie wir gesagt haben, von der Zubereitungsart abhängt und man letztlich damit ja keine Werte angeben kann. Bei diesen Energy Shots, die wir gerade besprochen haben, da muss es aber draufstehen.
Ja, wie ist es denn jetzt mit entkoffeinierten Kaffee? Also gibt es da rechtliche Höchstmengen, bis zu denen man dann koffeinfrei sagen darf?
Ja, koffeinfreien Kaffee macht man, vielleicht kann ich das ganz kurz beschreiben, indem man den Kaffeebohnen vor der Röstung das Koffein entzieht. Das kann man machen mit Wasserdampf, mit überkritischem CO2 oder mit Lösungsmitteln, die jetzt gezielt das Koffein rauslösen sollen, aber halt möglichst viele Aromastoffe drin lassen sollen. Ja, und wichtig ist aber jetzt, dass dieses Entziehen des Koffeins nie vollständig sein kann. Es bleiben also immer Restmengen zurück. Normalerweise hat man in so Kaffeebohnen, jetzt bezogen auf die Kaffeebohne, 1-2,5% Koffein. Und durch dieses Entkoffeinieren, da entzieht man dann vielleicht so 90-95% des gesamten Koffeins. Und das ist dann klar geregelt, insofern, dass man dann sagt, in der EU darf dann entkoffeinierter Röstkaffee maximal 0,1% Koffein enthalten. Bei löslichem Kaffee sagt man, sind es maximal 0,3%. Wenn man das jetzt vergleicht mit so einem normalen Filterkaffee, haben wir jetzt ja schon mehrfach gesagt, 80 bis 120 Milligramm pro Tasse, dann hat so ein entkoffeinierter Kaffee vielleicht nur so bis zu 5 Milligramm Koffein oder so. Das ist also sehr wenig, aber halt nicht null. Und besonders koffeinempfindliche Menschen, da weiß ich auch von einigen Kollegen, die vertragen auch keinen koffeinfreien Kaffee. Selbst die winzige Menge Koffein ist für die dann unter Umständen noch zu viel.
Ich habe auch gelesen, dass wissenschaftliche Studien belegen, dass das Risiko für bestimmte neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson oder Alzheimer durch Kaffee gesenkt wird. Kannst du uns da ein bisschen abholen und erklären, wie das mit diesem Koffein zusammenhängen kann?
Ja, da gibt es jetzt tatsächlich eine ganze Reihe epidemiologischer Studien, vor allem zum Kaffee insgesamt, aber eben auch zum Koffein. Aber wir haben hier auch schon mehrfach betont, dass man diese Beobachtungsstudien immer etwas mit Vorsicht genießen muss. Es gibt Studien, die zeigen einen Zusammenhang zwischen regelmäßigem Kaffeekonsum und tatsächlich einem geringeren Risiko, beispielsweise für Parkinson, vielleicht sogar für Alzheimer. Bei Parkinson, da könnte tatsächlich das Koffein eine Rolle spielen und zwar erneut in seiner Funktion als Antagonist für diese Adenosinrezeptoren, weil diese Signalwege auch bei entzündlichen Prozessen im Körper, also bei diesen neurodegenerativen Erkrankungen eine Rolle spielen. Allerdings enthält Kaffee neben Koffein auch noch viele andere Substanzen, Antioxidantien, Polyphenole, alles Mögliche, die ebenfalls eine möglicherweise schützende Wirkung haben. Es ist also, wenn überhaupt, ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Aber nochmal, wie immer, bei solchen Beobachtungsstudien, die zeigen immer nur statistische Zusammenhänge und keine eindeutigen Ursache-Wirkungsbeweise. Also jetzt zu sagen, Kaffee wäre ein Schutzmittel gegen solche Erkrankungen, das ist sicherlich viel zu weit gefasst. Man kann da bestimmt auch keine Therapie oder sowas ableiten. Aber es ist halt ein positiver Hinweis, der zeigt, dass Kaffee trinken halt vielleicht nicht unbedingt schadet.
Sag mal, Thomas, ich habe bei meiner Recherche jetzt zwar nichts direkt gefunden, aber ich kann mir vorstellen, dass ihr in eurer Gruppe auch schon mal euch mit Koffein beschäftigt habt. Gab es denn da spannende Projekte, die damit zu tun hatten?
Also wir haben tatsächlich mal Untersuchungen gemacht zum Koffein und zwar vor allen Dingen zu der Frage, welche Faktoren sich jetzt auf die Metabolisierung vom Koffein auswirken. Eben vor dem Hintergrund, dass es eben Menschen, dass die Empfindlichkeit von Mensch zu Mensch extrem unterschiedlich sein kann. Und unsere Idee war, dass eben jetzt bestimmte Verbindungen im Kaffee, die Melanoidine, die bei der Maillard-Reaktion entstehen, also die Braunstoffe, dass die vielleicht diese Enzyme beeinflussen können, die in der Leber das Koffein abbauen. Und da haben wir dann tatsächlich mit einer Reihe von Probandinnen und Probanden regelmäßig Kaffee getrunken und dann im Speichel die Stoffwechselprodukte analysiert, haben eine entsprechende Methode dazu entwickelt. Wir konnten dann feststellen, dass es tatsächlich extrem große individuelle Unterschiede gibt, also von Mensch zu Mensch ganz extrem unterschiedliche Abbaugeschwindigkeiten zu messen sind. Das war aber schon bekannt, insofern konnte man sowas nicht publizieren. Aber viel größeren Effekt, was uns ja interessiert hat, viel größeren Effekt als das, was wir vermutet haben, haben dann andere Faktoren. Zigarettenrauchen zum Beispiel. Zigarettenraucher bauen Koffein viel schneller ab als Nichtraucher. Aber auch all das war schon bekannt und insofern ist da nie eine Publikation daraus entstanden.
Neben Koffein in Lebensmitteln gibt es ja eine Reihe von weiteren koffeinhaltigen Produkten, denen eine besondere Wirkung nachgesagt wird, zum Beispiel in Nahrungsergänzungsmitteln oder sogar in Medikamenten. Kannst du das nochmal genauer einordnen?
Ja, das ist so, es gibt Nahrungsergänzungsmittel mit Koffein und die sollen halt die Wachheit, die Konzentration, die körperliche Leistungsfähigkeit steigern. Dann nutzt man halt diese bekannten psychoaktiven Substanzen. Nur, dass dann häufig in solchen Präparaten die Menge an Koffein deutlich höher ist als zum Beispiel im Kaffee oder so. Koffein wird aber jetzt auch als Nahrungsergänzungsmittel oft als sogenannter Fatburner vermarktet, also als Substanz, die die Fettverbrennung erhöhen soll und damit irgendwie zur Gewichtsabnahme oder so beitragen soll. Jetzt ist es so, dass Koffein tatsächlich den Energieverbrauch kurzfristig leicht erhöhen kann, das haben wir ja vorhin besprochen, und damit vielleicht sogar auch die Freisetzung von Fettsäuren aus dem Fettgewebe anregen kann. Allerdings ist der Effekt, wenn man ihn überhaupt messen kann, winzig klein und die Aussagen, die dann auf diesen Produkten stehen, also erhöht die Fettverbrennung oder hilft beim Abnehmen oder irgendwie sowas, die ist wissenschaftlich, wie wir ja schon festgestellt haben, eigentlich bei fast allen Nahrungsergänzungsmitteln nicht haltbar. Ja, und dann ist, wie du richtig sagst, gibt es auch eine Reihe von Medikamenten, die Koffein enthalten. Dieses Koffein kombiniert man oft mit Schmerzmitteln, also zum Beispiel mit Ibuprofen oder mit Paracetamol. Und da soll halt dann die anregende Wirkung vom Koffein die Wirkung der Schmerzmittel verstärken. Die sind aber, soweit ich es weiß, ein bisschen umstritten. In der Regel sind so Monopräparate, die halt jetzt eben nur Ibuprofen oder nur Paracetamol enthalten, eigentlich aus meiner Sicht zumindest eher zu empfehlen.
Koffein wird ja auch in der Kosmetikbranche vielfältig eingesetzt. Zahlreiche Haarpflegeprodukte versprechen ja zum Beispiel, dass Koffein angeblich das Haarwachstum stärken soll. Also bei mir hat es nicht gewirkt und ich habe es wirklich probiert. Ist da vielleicht trotzdem was dran?
Ja, das stimmt. Koffein ist tatsächlich auch in der Kosmetik ziemlich weit verbreitet und vor allem eben in Shampoos oder in so Seren, die man dann irgendwo fürs Haarwachstum verwenden soll oder so. Die Idee dahinter ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen. Man konnte tatsächlich in Laborexperimenten zeigen, dass das Koffein die Haarfollikel stimulieren kann, noch das Wachstum einzelner Haarzellen beeinflussen kann. Da gibt es vielleicht einen Zusammenhang mit dem Dehydrotestosteron. Möglicherweise kann das Koffein die Wirkung von diesem Hormon, was ja mitverantwortlich ist für genetisch bedingten Haarausfall, abschwächen oder so. Das ist aus wissenschaftlicher Sicht ganz interessant, aber das Problem ist halt wie so oft die Übertragbarkeit. Diese Effekte wurden in vitro, also im Reagenzglas, beobachtet und zwar auch nur mit relativ großen Mengen an Koffein. Und soweit ich jetzt weiß, gibt es bislang keine eindeutigen Beweise für einen echten Effekt auf das Haarwachstum bei Menschen. Auch wenn es in der Werbung oft angepriesen wird. Es ist, jetzt, wenn ich es mal als Lebensmittelchemiker sagen darf, auch ein generelles Problem der Werbung im Kosmetikbereich. Bei Lebensmitteln, da müssen solche gesundheitsbezogenen Aussagen ja ganz streng wissenschaftlich belegt sein. Die müssen auch zugelassen werden von der EFSA. Und das ist bei Kosmetika definitiv nicht so. Da sind die Anforderungen viel geringer. Da reichen dann oft schwächere Studien oder indirekte Hinweise aus. Und es wird dann in der Werbung kombiniert mit irgendwelchen pseudowissenschaftlichen Formulierungen, die ohne eigentliche Aussagekraft sind. Die eigentliche Wirksamkeit, die ist dann in der Regel bei Menschen gar nicht messbar. Und das gilt eben auch für diese Koffein-Shampoos.
Mich würde jetzt noch interessieren, wie viel Koffein nehmt ihr eigentlich zu euch und in welcher Form?
Also bei mir sind es locker 3 Tassen, 4 Tassen Kaffee am Tag. Also als Standard, sage ich mal. Ansonsten Cola etc. ist eher seltener Fall.
Ich befürchte, Pierre, ich könnte sogar noch toppen. Bei mir wird es bestimmt 1 Liter, manchmal sogar noch mehr pro Tag. Das hängt immer so ein bisschen ab von irgendwelchen Sitzungen, wo es dann Kaffee gibt oder so. Und ich kenne, wie ich es vorher beschrieben habe, tatsächlich auch die Wirkung einer möglichen Überdosis, aber ich kenne auch die Wirkung eines Entzugs, wenn ich das mal erzählen darf, aus dem Studium. Während der Semesterferien, da ist man dann ja oft in der Früh später aufgestanden, sage ich mal, und ich hatte während der Studienzeit immer extreme Kopfschmerzen, immer in den Semesterferien. Und es lag tatsächlich daran, dass ich es an sich gewohnt war, in der Früh so gegen 8 meinen Kaffee zu trinken, und wenn ich den dann 4-5 Stunden später bekam, dann hat es oft zu diesen Nebenwirkungen geführt. Also ich kenne sowohl die Überdosis als auch den Entzug, wenn ich so sagen darf.
Ich trinke auch sehr viel, aber eher grünen Tee. Bei mir ist es ein 3/4 Liter, einfach weil das in die Kanne passt. Aber man sagt ja, dass zu viel Koffein dem Körper Wasser entzieht. Wenn ich jetzt so viel Tee trinke und ihr so viel Kaffee, verlieren wir da nicht einfach massivst Wasser die ganze Zeit?
Also das ist jetzt ein Mythos, der tatsächlich pauschal nicht stimmt. Man hat ja oft behauptet, Koffein oder besser Kaffee wäre ein Wasserräuber oder irgendwie sowas. Es ist tatsächlich so, dass Koffein, zugeführt jetzt über Kaffee oder Tee, eine, man sagt, diuretische, also harntreibende Wirkung hat. Also es kann kurzfristig schon dazu führen, dass man etwas mehr auf die Toilette muss. Allerdings ist dieser Effekt bei regelmäßigem Konsum ziemlich gering, weil sich eben der Körper daran gewöhnt. Entscheidend ist aber, trotz dieser eventuell ja, harntreibenden Wirkung verliert der Körper nicht mehr Wasser, als man durch das Getränk aufnimmt. Also Kaffee und Tee, die liefern dann also sehr wohl netto die Flüssigkeit. Und deshalb kann man Kaffee und Tee auch ganz normal in den täglichen Flüssigkeitshaushalt hineinrechnen. Also muss keine der Angst davor haben, dass man austrocknet oder so, wenn man gerne Kaffee oder Tee trinkt.
Thomas, zum Abschluss möchte ich vielleicht nochmal auf den Titel unserer Folge zurückkommen. Wachmacher mit Risiken. Wenn Koffein nun nachgewiesenermaßen eine psychoaktive Substanz ist, mit allen verbundenen Risiken, die wir eben genannt haben, sollte man dann den Verkauf und die Kennzeichnung von Koffein nicht stärker reglementieren und vielleicht auch den eigenen Konsum stärker einschränken?
Also ich würde mir so sagen, Koffein ist eine der am besten untersuchten und weltweit am häufigst konsumierten Substanzen. Also wenn man jetzt mal von manchen Produkten absieht, also dieser Produktkategorie Energy Drinks, da haben wir besprochen, dass die vielleicht bei jüngeren Personen problematisch sein kann. Also wenn man von dem absieht, dann ist Koffein in moderaten Mengen für gesunde Erwachsene gut verträglich. Aber es ist halt wie so oft eine Risiko-Nutzen-Abwägung, wenn man so will. Die wachmachende Wirkung ist Nutzen und das Risiko, dass man nachts schlecht schläft oder morgens Kopfschmerzen hat, wenn man den Kaffee zu spät trinkt, ist ja dann das Risiko. Aber ich würde jetzt gerade hier beim Kaffee und beim Koffein so sagen, in der Regel wissen doch die meisten Menschen sehr gut, ob bzw. wie viel Koffein sie vertragen. Und damit weiß man natürlich auch, wie viel Kaffee oder Tee man trinken kann. Und insofern braucht es aus meiner Sicht keine zusätzlichen Regelungen.
Und damit vielen Dank, lieber Thomas, liebe Jule. Wir haben gehört, dass Koffein ein natürlicher Pflanzenstoff ist, der gezielt Müdigkeitssignale im Gehirn blockiert und so für mehr Aufmerksamkeit und Konzentration sorgt. Entscheidend ist also nicht nur, dass Koffein wirkt, sondern wie wir damit umgehen. Am Ende kommt es, wie so oft, auf die richtige Dosis an. Und wenn unsere Folge Sie nun auch so richtig wach gemacht hat, hören Sie gern unsere weiteren Folgen. Food Facts gibt es immer am 24. jedes Monats auf der Webseite der TU Dresden und überall da, wo es Podcasts gibt. Das war Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. Bis zum nächsten Mal.